Hallo. Alman Arabica. Stay. Karl. Podcast. Das sind die Stichworte, die ihr vielleicht gesucht habt, um auf diesen Podcast zu stoßen. Herzlich willkommen bei Alman Arabica. Und ich wollte eigentlich nebenbei, ich mache das immer eigentlich nebenbei, ne? Ich wollte eigentlich nebenbei hier so ein bisschen Session spielen. Ich bin immer am Skaten nebenbei, aber das Spiel ist gerade abgestürzt.
Das gibt's doch gar nicht.
Das gibt's wirklich nicht. Ich muss das hier mal kurz neu starten.
Das erinnert mich an meine, wir haben gerade drüber gesprochen, das erinnert mich an eine meiner Lieblingszeiten in deinem Stream, muss ich wirklich sagen, wo ich Flashbacks bekomme. Soll ich dir sagen, was eine meiner Lieblingszeiten in deinem Stream war, wo ich nostalgisch werde?
Was denn?
Das war die Zeit, wo Alternate Life Classic angekündigt worden ist und du dann 2 Wochen nach der Ankündigung einfach jeden Abend auf dem Testserver einfach rumgefahren bist.
Mm.
Für 17.000 Zuschauer oder so, die einfach nur gesagt haben, wow, das sieht aus wie GTA, aber es ist Alternate Life.
Es ist also wirklich, die Leute haben ein bisschen, wir haben gerade ein Vorgespräch geführt.
Ja, leider.
Ich muss sagen, wieso ist klar, dass wir direkt zu GTA kommen, weil wir haben gerade ein Vorgespräch geführt, wo Karl und ich unsere neuen GTA-Charaktere besprochen haben, weil wir in einem Duo auftreten wollen nächstes Mal. Und was wir tun wollen, ist, dass wir versuchen, so einen Aktivisten zu spielen, aber einen links- und rechtsextremen Aktivisten gleichzeitig. Das heißt, wir versuchen, unsere Worte in abwechselnden Zeitpunkten zu wählen, um einen Links- und Rechtsextremisten gleichzeitig zu spielen. In einer Person.
Also quasi Leipzig derzeit.
Wir versuchen gerade herauszufinden, wie wir das Ganze über unsere PCs connecten und das irgendwie über einen Account machen oder so. Oder ob ich mit WASD das Auto steuern darf und er nur die Person, wenn er geht.
Und das Witzige ist, dass du das wahrscheinlich hinbekommen würdest mit deinem Setup, was du derzeit fährst.
Wahrscheinlich.
Dein verficktes Schwitzer Home Network Standleitung.
Schwitzer Setup ist das.
Das ist ein richtiges Schwitzer Setup in der Schwitz, Alter. Mit dein Sound Setup, was du da fährst. Oder ach du lieber. Er hat mir mal Bilder geschickt, dass er sein Sound-Setup neu konfiguriert hat und wie das am Anfang aussah. Und ich habe noch in meinem Leben noch nie so viele Kabel gesehen. Und ich habe für Freaks gearbeitet, die fürs Fernsehen produziert haben.
Ja. Ja gut, das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Das sage ich mir selber auch die ganze Zeit.
Was soll das eigentlich?
Ja, es ist so. Nee, ist wirklich unnötig. Karl, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Mir geht's ausgezeichnet. Ich bin gut gelaunt. Ich bin guter Dinge.
Trotz des Podcasts.
Nee, wegen des Podcasts.
Wegen des
Podcasts. Weil normalerweise ist das die Zeit, wo man in jede Podcast-Aufnahme reingeht und sich denkt, bald ist auch schon wieder Dezember.
Oh Gott, nee.
Ja, aber das ist diesmal nicht der Fall. Und dann fühlt man sich jedes Mal daran erinnert, dass das eben nicht der Fall ist. Und dann ist gut.
Ja, stimmt, wirklich.
Das ist wieder gut.
Es ist wirklich so. Das ist das ist seit 2019 das erste Jahr, wo wir uns nicht immer wieder bewusst machen, oh Gott, Karl, es ist schon fast November, weißt du, was das bedeutet?
Ja. Ja. Ich hätte eine traumatische Erfahrung gehabt, wenn ich gestern einkaufen gewesen wäre, vorgestern, am Sonntag, gestern war Bank Holiday und wir waren im Woody's und mussten eine neue Toilettenspülung holen. Das kann ich gleich auch mal erzählen, weil das...
Warte mal, Toilettenspülung, weil der Abzug kaputt ist oder was?
Ja, pass auf, ich bin 36 Jahre alt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ein Toilettenabzug funktioniert.
Bruder, YouTube erklärt das doch.
Ja, pass auf, genau so haben wir das auch gemacht. Aber glaube, das ist auch genauso, wie das erwachsene Menschen normalerweise machen. Jedenfalls ist da so ein Ding abgebrochen oben, dass dieser Zugmechanismus nicht mehr greift. Und da mussten wir uns einen neuen Zug. Ich dachte, okay, was machst du jetzt? Neue Toilette kaufen wahrscheinlich. So eine Scheiße. Hast du einen Schaden? Mach mal den Spülkasten auf. Und ich so, das darf man gar nicht. Das darf man gar nicht aufmachen. Da geht die Garantie weg.
Da hast du gar keine Lizenz für.
Ich bin kein Klempner. Jetzt habe ich den Spülkasten aufmachen darf.
Da haben wir doch keine Toiletten-Plus-Abdeckung für.
Und dann habe ich mit 36 Jahren diese zum ersten Mal den Toilettenkasten angehoben und eine neue Welt hat sich für mich eröffnet.
Da ist Wasser drin.
Da ist Wasser drin und da ist so eine Abzugmechanik drin. Und dann habe ich mir die angeguckt und dachte, die kann man wirklich wahrscheinlich ersetzen. Und dann hat Isa mich nochmal gefragt, ob ich bescheuert bin. Und dann habe ich gesagt, ich weiß das wirklich nicht. Woher soll ich das denn wissen? Wir fahren jetzt einfach in den Baumarkt und kaufen uns eine neue. Und ich so, aber das kann man da einfach ersetzen? Ich dachte, wir müssen jetzt eine neue Toilette kaufen und die einbauen lassen. Nee, 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 einfach den Abzug. Und dann sind wir in den Baumarkt. Und da war alles schon voll mit Weihnachtsdekorationen, die man kaufen kann. Weihnachtsbäume, Nikoläuse, alles voll.
Einen Weihnachtsbaum geholt, ha?
Und dann habe ich normalerweise wir haben uns vor 4 Jahren eingeholt aus Plastik. Der ist,
perfekt.
Ja, ja, der seit 4 Jahren ist das der gleiche. Einmal 120 Euro oder so habe ich bezahlt für so ein riesiges Teil, direkt schon geschmückt mit allem drum und dran. Mehr musst du nicht machen, perfekt.
Perfekt, ist perfekt.
Ist wirklich perfekt.
Perfekt.
Und dann haben wir uns einen neue Toilettenabzug geholt. Und mein lieber Herr Gesangsverein, da habe ich mich echt gefühlt wie ein Handwerker, wie ein erwachsener Prolet, habe ich mich gefühlt.
Ja. Wahnsinn.
Du musst das Wasser ausstellen, dann musst du den Spülkasten leer laufen lassen, dann musst du das unten abdrehen, dann drehst du das neue drauf und dann ist eigentlich schon fertig.
Ja. Geil.
Ja, geil. Ey, ist auf meiner Checkliste der Dinge, die ich im Erwachsenenleben jetzt alleine hinbekommen musste, jetzt ohne ganz vorne mit dabei. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich noch in Deutschland leben würde, hätte ich wahrscheinlich einen Vater oder einen Schwiegervater angerufen. Ihr müsst vorbeikommen jetzt.
Ja. Auch ein Mann. Nachvollziehbarerweise. Aber das ist ja auch eine geile, ich muss sagen, Handwerkern ist geil. Ich beneide Leute, die handwerklich talentiert sind und einfach auch mal Sachen selber machen.
Isa ist das.
Ne? Ich beneide Isa.
Die hat letztens einen Rasenmäher repariert.
Weißt du, was der Unterschied zwischen Isa und mir ist? Ne? Sie ist handwerklich begabt.
Und hat kleinere Brüste auch. Das sage ich immer, ist der größte Unterschied zwischen Isa und mir.
Das darfst du doch niemandem sagen, Alter. Das habe ich operiert. Das habe ich wegen dir operieren lassen. Hä, was ist mit dir? Digga, so private Details.
Ja, stimmt. Es sind US-Wahlen. Da geht man immer aufs Private.
Das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, sind an dem Tag US-Wahlen. Und ich habe schon, das wird ein Fiebertraum. Es ist der letzte Podcast vor dem letzten Podcast vor den US-Wahlen.
Ja, das stimmt.
Das wird ein Fiebertraum. Hast du von der Madison Square Garden Rassistenrede, der Reichskristallnacht-Scheiße
da? Dem Comedian da, der gesagt hat, Puerto Ricaner sind keine Menschen und ist halt eine schwimmende Müllinsel.
Ja, das ist total witzig. Donald Trump wollte seit ewig Zeiten in New York, weil er aus New York kommt, also der Stadt, die ihn hasst, weil er da so ein Immobilienherrscher war und sein Vater halt auch, ne?
Ja.
Und er wollte schon ewig im Madison Square Garden mal so eine Wahlkampfveranstaltung machen, obwohl New York halt demokratisch ist, ne? Also das ist egal, dass der da war. Ne? Da war Hulk Hogan wieder, hat sein T-Shirt zerrissen, es waren andere Versteuerte. Also Rudy Giuliani, der alte Verurteilte, komplett gestörte, ne, alte Mann. Ne? Es ist, wie kann man nur so abstürzen? Aber er zeigt es ganz gut. Und alle möglichen Leute waren da und auch ein Komiker, der irgendwie Hiker oder so hieß. Ja. Klitsch, Hitch, weiß ich jetzt auch nicht. Und der war da und er hat einfach rassistisch erstmal gesagt, Puerto Rico ist ein Müllhaufen vor Amerika. Puerto Ricaner sind keine Menschen, das sind alles kriminelle Hillibillis.
Ja.
Und das war sehr interessant. Und danach hat sich das war so rassistisch, dass sich sogar das Wahlkampfteam von Trump von ihm distanzieren musste.
Und das heißt
was ich aber für unglaubwürdig hielt, weil die Sachen, die er da gesagt hat, hat er von den Promptern abgelesen. Das heißt, das, was er gesagt hat, stand vorher auf einem Zettel und das hat vorher jemand vom Wahlkampfteam von dem Zettel in die Prompter irgendwie eingegeben.
Halbe TwitchCon, ey.
Naja, klar. Halbe ganze TwitchCon auf jeden Fall. Und das haben sie dann gesagt, nee, können wir nicht machen. Oh, hu. Das haben sie gemacht und im Nachhinein haben sie gesagt, oh, das ist uns ein Fehler passiert. Gut, nee, jetzt hat er auf jeden Fall, einen Menschen wütend gemacht, den man nicht wütend machen darf. Das ist allgemeines Wissen und das ist Ricky Martin, Puerto Ricaner, also auch Amerikaner. Und der findet das nicht so gut und er hat gesagt, das sind rassistische kleine Hurensöhne im Umkehrschluss. Wählt bitte alle Kamala Harris.
Ja, es ist noch ein viel größerer Snowball ins Rollen geraten wegen der Geschichte. Also ihr denkt jetzt wahrscheinlich, dass es US-Wahlkampf, ja gut, für die Leute, die sich damit nicht beschäftigen oder nicht beschäftigen müssen, so erstmal alles Gute, ihr seid wirklich privilegiert. Aber es war nicht nur Ricky Martin, es ist auch Bunny gewesen, der Rapper, der US-Rapper. Bunny ist auch Puerto Ricaner und der hat dann auch Kamala Harris endorsed und hat gesagt, Freunde, es ist jetzt an der Zeit, wählen zu gehen. Normalerweise bin ich da nicht politisch und normalerweise ist mir das scheißegal, aber nach der Nummer in New York
schlecht.
Muss jeder Hispanier, jeder Latino, jeder mit dem Blut meines Blutes muss zur Wahlurne gehen. Und seitdem, und das ist halt wirklich so ziemlich das Einzige, was die hispanische Bevölkerung geschlossen an die Wahlurne bringt, ist halt der US-Rapper Bunny.
Ja. Ehemaliger Fox News Nachrichtenmoderator, gab es auch jemanden, der gesagt hat, der ist auch Puerto Ricaner, der hat gesagt, was soll die rassistische Scheiße? Ich hab einen Eintrag auf im Internetforum, im Social Media Internetforum Reddit gelesen, von jemandem, der aus Texas kommt, der auch Puerto Ricaner ist, der davon erzählt hat, wie sein Großvater, nachdem er die Rede mitbekommen hat, gesagt hat, holy shit, das erinnert mich ein bisschen zu sehr an die Nazis. Ja. Ich muss vielleicht doch wählen gehen. Und dann hat er gewählt. Ja. Also es ist sehr, das ist, also der Verweis übrigens, warum erinnert ihn das an die Nazis? Vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, hat die amerikanische Organisation für deutsche Freundschaft oder irgend so ein Scheiß im Madison Square Garden tatsächlich eine Veranstaltung gehalten. Da waren 20.000 Leute, die auch gegen Migranten, damals noch Juden, gehetzt hat. Und gesagt hat, wie geil Deutschland ist und wie viel stärker Deutschland ist. Und dann ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen.
Ja.
Und damit wird das so ein bisschen verglichen, weil auf einmal ziemlich viele Parallelen erscheinen zwischen dem faschistischen Scheiß, den Donald Trump sagt, und dem faschistischen Scheiß, den ein verstoßener Künstler aus Österreich gesagt hat.
Ein verstoßener, nicht an Universitäten zugelassener Künstler aus Österreich, aus Braunau.
Ja.
Du bist mein Fake News Check. Du bist der Letzte, du bist wirklich der
Warum bin ich dein Fake News Check? Das ist die Frage.
Naja, ganz einfach, weil ich habe dermaßen meinen Verstand verloren, dass ich jetzt wirklich drei Sekunden davon entfernt
jetzt?
Bin, mein Gesicht wie der Joker, wie Heath Ledger zu schminken und dann YouTube-Videos hochzuladen. Ich bin
Ruhe in Frieden an dieser Stelle.
Wirklich Ruhe in Frieden, Heath Ledger. Und Ruhe auch in Frieden meine Ken Jebsen Arc.
Und Anthony Bourdain auch, Ruhe und Frieden.
Anthony Bourdain habe ich früher mal gerne geguckt.
Früh fehlt mir sehr, Anthony Bourdain. Ich bin gerade in so einem YouTube-Rabbit Hole, wo Anthony Bourdain-Videos wieder vorgeschlagen werden. Und ich muss sagen, seine Videos, wo der der war ja im Gazastreifen, ne? Also das war übelst krank.
Ja.
Und das waren wirklich wilde Videos. Fehlt mir sehr, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Schade, dass
Guter
der.
Typ, Mann.
Dass der
hat gut gegessen.
Schade, dass der so. Ich glaube, es war eine Überdosis oder so, weiß ich jetzt gar nicht. Ich will nicht spekulieren, aber schade, dass der nicht mehr unter uns war.
Ja. Ne? Ja. Aber du, wie gesagt, du bist die letzte Instanz, die ich habe, weil du immer noch Zugang hast zu den Medien.
Zu den Mainstream-Medien übrigens.
Ich habe Bilder gesehen von Ballot-Drop-Boxen, die brennen in Amerika, wo irgendwelche US-Beamten brennende Wahlzettel aus den Dingern rausgeschoben haben. Ist das
korrekt?
Das passiert?
Das passiert tatsächlich, gut. Ja. Es gibt, ich habe das auch schon gesehen ein paar Artikel bei der Tagesschau, beim Deutschlandfunk, was ja irgendwo dieselbe Quelle ist. Aber ich habe es auch bei der Süddeutschen, glaube ich, schon gesehen, ja. Dass das tatsächlich ist. Also es gibt jetzt schon zwei Vorfälle, meines Wissens, wo, Wahlzettel, Postboxen, die so stehen, um damit man Briefwahl einfach machen kann.
Also official, die haben so official Ballot, genau. Dropboxen, also so
korrekt.
Wie so Briefkästen, die ausschließlich für die Briefwahl Zettel sind.
Also um dir den Ansatz zu nehmen, das scheint vollkommen legitim zu sein. Das ist absolut crazy. Da scheinen allen ersten
Schätzungen,
Informationen nach scheinen da ein paar hundert Wahlzettel schon vernichtet worden zu sein.
Ja, das spielt jetzt wahrscheinlich keine große Rolle, aber es spielt dann irgendwie doch eine große Rolle. Nee,
das doch spielt eine große Rolle, ja, weil du kannst dir sicher sein, wer das war, also wer diese Anschläge verübt.
Kamala Harris.
Und es ist natürlich nicht Kamala Harris, es sind offensichtlich Trump-Anhänger. Warum ist das so? Also natürlich gibt es da noch keine Belege für, weil die Ermittlungen laufen. Aber warum ist der Schluss so? Weil die Trump-Kampagne gezielt auf die Dekredibilisierung oder die die Entlegitimierung von Wahlen per Brief abzielt und den Leuten klar macht, dass da viel betrogen wird und dass das alles Unfug ist. Und deswegen zerstören fanatische Trump-Anhänger diese Voting-Ballot-Boxen. Also das ist
übrigens also, sozialwissenschaftlich ja. und politikwissenschaftlich nachgewiesen, dass Menschen, die Briefwahl machen, eher geneigt sind, progressiv links zu wählen.
Korrekt.
Also in dem Fall jetzt halt demokratisch.
Ja? Und deswegen kannst du dir schon ziemlich sicher sein, was da wohl hauptsächlich an Stimmen drin waren. Trump-Stimmen werden es nicht gewesen sein.
Nee, Trump ist halt jemand, der sich offen hinstellt und sagt, die Briefwahl gehört abgeschafft, weil in der Briefwahl wird manipuliert, nur oldschool seine Stimme am Tag abgeben und abwerfen ist legitim. Nur da kann man sicherstellen, dass nicht manipuliert wird. Und auch da versuchen sie es schon. Aber ich glaube, es sind mittlerweile 65 Millionen US-Amerikaner, die zur Briefwahl angemeldet sind. Also Rekordsummen fahren
die Hälfte aller Wahlberechtigten nahezu, ja.
Ja, die Hälfte der Wahlberechtigten, das ist
also crazy. Nahezu, nicht, es sind fast die Hälfte, ich glaube, es sind ein bisschen mehr als ein Drittel. Die Wahlberechtigten in den Staaten von 333 Millionen Einwohnern sind ungefähr 180 Millionen. Also das ist nicht ganz die Hälfte, aber es ist schon sehr viel, sehr, sehr viel.
Ja. Wahlberechtigte sind halt auch alle, keine Ahnung, es sind halt rein theoretisch könnten es irgendwie so 260 Millionen sein, sind aber ein paar weniger, weil natürlich nicht alle wählen gehen werden und deswegen sind 65 zur Briefwahl angemeldete
schon crazy,
sind schon echt fucking crazy und da kriegt Donald Trump natürlich zu Recht auch ein bisschen heiße Fußsohlen, weil da kann er sich ziemlich sicher sein, dass die nicht für ihn abstimmen werden, ne? Und
korrekt.
Und dann ist natürlich der Umkehrschluss daraus, wer hat denn dann Interesse, diese Ballots anzuzünden? Naja,
ja.
You be the judge, ne?
Naja, es sind Make America Great Fans, ne? Irgendwelche Kultfolger. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man einer Sache wirklich sicher sein kann, ist das neben der Tatsache, dass amerikanische Sicherheitsdienste auch noch der ganzen anderen Welt Informationen zustecken und sagen, ey, hast du schon gehört, Putin hat gerade entfahren lassen.
Ja, ja.
Hast du gesehen, was im Iran los ist und so. Also, weißt du, so der amerikanische Sicherheitsdienst, wenn du jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreibst, dann weiß das irgendjemand im
Hintergrund. Bin ich mir sehr sicher,
dann, ja. Irgendwer weiß das dann. So, auf diesem Level operieren dieser Sicherheitsdienst. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei einer hohen Priorisierung von so einem Vorfall, das nicht lange dauern kann, bis klar ist, wer die Scheiße gemacht hat. Und damit wird dann sich vermutlich herausstellen, dass es irgend so ein fanatischer Mega-Fan ist, irgend so ein verlorener Republikaner, der Angst hat, dass die Wahl gestohlen wird, again, weißt du, so nach dem Motto. Und das ist etwas.
Na, ich habe von so einem US-Politikexperten gelesen. Weil das sind natürlich keine Journalisten, ne? Also das sind dann halt Leute, die sich US-Wahlkampfexperten nennen und dann zu allem möglichen Scheiß sofort ihren Kram ins Netz blasen. Und aber seine Einschätzung, die ich dazu gelesen habe, fand ich relativ nachvollziehbar. Weil der hat geschrieben, dass man da jetzt sehr, sehr schnell reagieren muss, auch von behördlicher Seite, und so eine Art Exempel statuieren an der Person oder Personengruppe, die das gemacht hat. Weil wenn du das nicht tust, dann könnte das eben ein Dominostein sein. Und dann könnte das so eine richtige US-Ballot-Anzünden-Bewegung starten.
Ja.
Und das wäre also, keine Ahnung, die US, ich meine, jeder von euch hat in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich von irgendeinem deutschen Streamer schon mal Gerrymandering erklärt bekommen. Also wie demokratisch die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika ist oder nicht, lässt sich ohnehin in Frage stellen. Aber das würde dem Ganzen nochmal so eine richtige, also das ist dann die Kirsche einfach obendrauf. Die derzeitigen US-Wahlen, die nächste Woche kommenden US-Wahlen, sind für mich die verrücktesten, die ich bislang erlebt habe. Egal auf welcher Ebene, es ist ja so eine richtige Single-Case-Wahl geworden. Es wird überhaupt nicht mehr über Inhalte gesprochen. Also Inhalte sind komplett scheißegal. So, wer behauptet, wir sind nicht postfaktisch, ne, dem Titel der letzten Woche, der keine Ahnung, der hat seine Augen nur nicht aufgemacht oder so oder hat da kein Interesse dran, ist ja auch in Ordnung, Aber es geht halt nicht mehr um Inhalte. Also da geben sich auch Demokraten und Republikaner die Hand. So, ich habe mir privat Wahlkampfveranstaltungen beider Seiten angeschaut, einfach aus Interesse. Man sieht ja immer so die Spektakel, die Donald Trump auffährt, weil der einen Skandal nach dem anderen fährt oder halt angeschossen wird. Und man das so ein bisschen auch medial mitbekommt. Und
du hoffst einfach auf den nächsten.
Nee, um Gottes Willen, Alter. Ich hab keine Lust, meinen RBB-Podcast hier zu verlieren. Wirklich nicht. Das ist, der RBB ist die einzige Instanz, wo ich glaube, Alman Arabica könnte nochmal finanziert werden. Deswegen, nee. Also, das auf gar keinen Fall wirst du sowas von mir hören. Aber ich habe mir demokratische Veranstaltungen noch nicht angeguckt, weißt du? Weil ich mir dachte, okay, es halt juckt mich nicht so wirklich. Bis dann Eminem und Barack Obama sich die Bühne geteilt haben. Ich frage mich so, wie kann das echt sein? Dass fucking Eminem mit Not Afraid auf die Bühne geht, um für Kamala Harris in Detroit Werbung zu machen und Barack Obama dann Lose Yourself rappt. Und die nennen das dann Wahlkampf.
So verrückt. Ja, das ist aber immer schon eine besondere Sache gewesen, wenn man den amerikanischen Wahlkampf mal. Also der war immer schon sehr emotionsgeladen und sehr entertainment-basiert. So wie der Undertaker es gesagt hat. Ja, du hast endlich wieder Politik ein bisschen unterhaltsam gemacht. Ja. Ne? Wenn du Trottel da auf der Bühne bist, dann gucke ich mir das gerne an. Ja. Hat ja Donald Trump ins Gesicht gesagt irgendwie. Ne? Und so ist das halt schon immer irgendwie gewesen. Es ging immer schon wenig um Inhalte, aber es ging noch nie weniger um Inhalte. Es war noch nie klarer, dass es egal ist, was die Leute fordern. Aber es ist jetzt auch schwierig, wir sind in einer schwierigen Situation. Die Leute interessieren Inhalte auch nicht.
Ja.
Ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung in meiner Wahrnehmung sind ja auch nicht daran interessiert, Inhalte zu wollen, sondern sie sind daran interessiert, jemanden zu finden, der ihnen gut vormachen kann, dass er ein guter Anführer ist und von dem sie dann glauben, dass er anderen Leuten gut vormachen kann, dass er ein guter Anführer ist, weißt du?
Ja.
Also das ist eher so eine, die suchen nicht den bestgeeigneten Präsidenten der Vereinigten Staaten, die suchen den besten Schauspieler im Land und den sie zumindest wählen können. Und je nachdem, wen sie dann wählen oder wen sie für den besseren Actor oder den besseren Entertainer, den charismatischen Person halten, werden sie den wählen. So klassische Ronald Reagan-Scheiße.
Ja.
Schauspieler, Entertainer, absolut inkompetent, vollkommen. Die Aufarbeitung dazu, ich kann jedem mal empfehlen, eine Ronald Reagan-Aufarbeitung.
Das ist verrückt.
Ist wirklich verrückt, von seinen Positionen und seiner Politik zu sehen. Und dann wird man relativ schnell merken, holy shit, die haben jemanden mit einem 80er IQ in das
Präsidenten. Und der hat Hearts of Iron gespielt, einfach.
Das ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Und
der hat irgendwo auf diesem Planeten, hat der irgendjemanden gesehen, wo er gesagt hat, keine Ahnung, passt mir nicht so ganz, was der sagt, können wir da irgendwelche Leute hinschicken.
Es ist absurd. Kann ich wirklich nur, ich glaube, Arte hat dazu was. Ich hoffe, das
ist selbstverständlich, wer denn sonst? Einfach
Ronald Reagan, Arte, und dann findet ihr schon was, ne? So. Und diese Herangehensweise ist die amerikanische Präsidentschaftswahl, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, was das angeht, ja auch echt schon abgebrüht, ne? Ich glaube, du auch, wir sind so viel in Politik drinne, dass wir eigentlich schon alles gesehen haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, das richtige Wort ist Angst vor der nächsten Präsidentschaft.
Also ich auch.
Also Anxiety hätte ich jetzt gesagt, so einen kleinen Angstkick, wenn ich darüber nachdenke, dass nächste Woche die Präsidentschaftswahl ist und wenn ich darüber nachdenke, dass Donald Trump gewinnen könnte. Ich muss mich, wenn ich das Gefühl jetzt beschreiben würde, würde ich sagen, es ist ein Gefühl von Unsicherheit.
Ja. Ich kann sagen, warum ich ein Gefühl von Unsicherheit habe. Mein Gefühl von Unsicherheit basiert auf einem ziemlich weirden, aber dennoch für mich oftmals verifiziert nachvollziehbaren Glauben, dass das in einem Bürgerkrieg enden könnte.
Ja, irgendwie schon.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bürgerkrieg in Amerika gut ausgehen kann.
Es gibt ja, jetzt muss man ein bisschen sachlich bleiben, ne? Also, es gibt eine Menge Leute, die ein ähnliches Gefühl haben. Dieses Gefühl, was wir hier gerade beschreiben, ist das Gefühl von Kontrollverlust.
Ja.
Ich glaube, das ist das Beste. Ihr kennt das vielleicht da draußen auch. Kontrollverlust muss man trainieren. Also wenn man die Kontrolle über ein Ereignis nicht hat und sich aber trotzdem einen Ausgang vorstellen kann, der einem passt und nicht passt, dann muss man an seinem Skill der Handhabe von Kontrollverlust arbeiten. Nämlich, man muss selber die Fassung bewahren, man muss die Kontenance sozusagen einhalten und nicht panisch werden. Weil Panik und so emotionalisierte Zustände helfen ja nicht weiter, weil du hast ja keine Kontrolle. Und es gibt keine Möglichkeit, dass du Kontrolle erlangst. Darum ist es der einzige Coping-Mechanismus, den du hast, ist, wie du selber mit diesen Emotionen umgehst. Und ich merke, dass und ich maße mir an, dass ich das wirklich kann, ne? Trotz dieses intensiven, dieses durchgetrainierten Mechanismus, den ich habe, merke ich, dass das teilweise mich überfällt, Alter.
Ja.
Und ich hier sitze und dann denke, holy shit, was ist denn, wenn Donald Trump wiedergewählt wird? Also,
oder wenn er nicht wiedergewählt wird.
Es ist ja so eine, das ist ja, wir reden ja hier von einer unausweichlichen für mich in dem Moment immer so einem gefühlten unausweichlichen Konflikt. Wenn er gewählt wird, dann wird er wieder Präsident und unter Umständen dafür sorgen, dass nicht nochmal gewählt wird. Und wenn er nicht gewählt wird, wird er nicht anerkennen, dass er nicht gewählt wurde und dafür sorgen, dass seine militanten Fans den nächsten Bürgerkrieg anzetteln.
Oder er selbst. Also der mittlerweile, der ist, wie alt ist der, 78 oder so?
87.
87? Nee.
Nee, 78, stimmt, nee, das ist kurz vor 80.
77, 78 oder so. Fühlt sich an wie ja, sehr viel älter. Aber
ich glaube, er ist 3 Jahre jünger als Biden, also müsste er 78 sein.
Die Information, wie alt er jetzt nur ist, ist ja auch relativ egal, weil also wie alt er genau ist, weil den Punkt, den ich machen möchte, ist, es wird wahrscheinlich die letzte Wahl sein, zu der er antreten kann. Und das macht es dangerous.
Hoffentlich. Aber es ist auch, also, boah, das wäre wirklich schlimm. Also no matter what, was passiert, ne? Fühlt euch mit dem Gedanken, dass das nächste Woche in die Hose gehen kann. Nicht alleine, denn ich habe das auch. Also ich hab's auch. Ich denke da auch, holy shit, Alter, das könnte ganz schön in die Hose gehen. Und leider ist es so, dass bei aller Schadenfreude, die ich für amerikanische Bürger empfinde, die sich das Leid irgendwie so selber zusammengerührt haben auf Basis ihres fanatischen Nationalismus und der Tatsache, dass sie glauben, dass sie irgendwem überlegen sind. So auf Esmond-Gold-Basis. Ja. Ne? Du bist eigentlich du wohnst in einem Rattenloch, deine Kultur ist ein Rattenloch. Alles ist ein Rattenloch, aber du denkst, du bist der Größte auf der Welt, weißt du? Ja. Und das ist so ein bisschen der amerikanische Ansatz an Patriotismus und Nationalverständnis. Und bei all dem, ne, ist es leider nicht so, dass man Schadenfreude empfinden kann und sagen kann, yo, haha, dann haben sie sich ein Ei gelegt. Amerika ist einfach die Nation der Welt. So, an Amerika hängt zu viel dran. Und Amerika den Untergang wünschen heißt eigentlich die globale Weltwirtschaft und alles, was dran, nicht nur Wirtschaft, lass uns scheiße mal auf Wirtschaft. Die globale Sicherheitsgarantie mit uns zu stürzen.
Ja.
Also es ist.
Also Amerika hat noch nie eine globale Sicherheitsgarantie für den Globus gegeben, sondern vielmehr die Hälfte davon zerstört. Aber
für den Westen, ja.
Der Westen profitiert von den Vereinigten Staaten von Amerika und dazu gehört eben auch ein großer Teil Europas. Und wenn das wegbricht oder wegbrechen würde, dann haben wir mit den BRICS-Ländern. Also. Ich meine, das ist ja diese BRICS-Veranstaltung war ja, unfassbar viele haben danach Einschätzungen gefragt, weil die gar nicht verstehen, was das überhaupt ist. Ne? Also niemand weiß, was BRICS so wirklich ist. Ist in etwa sowas wie G7. Ne? Also das sind halt große Wirtschaftsnationen, die versuchen, öffentlich Geschlossenheit zu zeigen. Und da geht's eben um vornehmlich die Industrienationen Indien, Russland und China. Das sind so die Big Player, ne? Brasilien ist dabei und noch ein paar andere sind und dabei.
Südafrika auch.
Ne? Iran ist dabei, Südafrika ist dabei und es werden mehr. Die Türkei will jetzt da mitmachen und das ist halt crazy, weil die Türkei eine NATO-Nation sind.
Ist ein Staatenverbund einfach.
Ist einfach ein Staatenverbund, der
oder ein Forum oder so.
Wirtschaftsinteressen durchsetzen möchte und so die große Prämisse von Putin, als er damals den ganzen Kram ins Rollen gebracht hat, war eben das Etablieren einer einer Handelswährung neben dem Dollar, die ähnliche Stärke hat und den Dollar irgendwann ersetzt. Das war so die, das ist BRICS, ne? Und die stehen natürlich in Linie und denken sich, Alter, das Beste, was uns passieren könnte, wäre ein destabilisierter Westen. Und wie destabilisierst du den Westen am allerbesten? Mit Amerika. Alles andere funktioniert nicht. Amerika würde funktionieren.
Ja.
Und das birgt natürlich insane Gefahren. Also insane Gefahren. Und da muss man dann auch aufhören zu sagen, ja gut, das sagt man jetzt aus einem westlichen Interesse, weil wir eben im Westen leben und weiterhin in Frieden leben wollen und so daran, das ist nicht mal der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass die Leute, die übernehmen würden, ja nicht großartig besser sind als Amerika.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob ich, also über Russland müssen wir ja gar nicht sprechen. Ich glaube, dass Russland Gefahren für viele, viele Nationen bedeutet. Das haben wir jetzt die letzten 2,5 Jahre in der Ukraine sehen dürfen und auch lange davor schon in Georgien und wo die da überall sonst reingegangen sind. Afghanistan hatten die ihre Finger Moldau. Mit dem Spiel, Moldau hatten die. Da müssen wir nicht drüber sprechen, aber auch China ist dangerous. China ist richtig dangerous. Die machen halt diesen neoliberalen Kolonialismus, wo sie in Amerika Dinge besetzen und Ressourcen vereinnahmen und das irgendwie versuchen mit Geld aufzuwiegen, also nicht mehr durch Gewalt, sondern mit so Brot und Spiele. Die gesamte Situation rund um Taiwan ist sehr, sehr gefährlich. Und ein destabilisiertes Amerika wären beschissene Nachrichten für Taiwan.
Für Taiwan, ja.
Also richtig beschissene Nachrichten für Taiwan. Und ein destabilisiertes Amerika wären auch beschissene Nachrichten für die Ukraine.
Und es wären beschissene Nachrichten für alle, die in irgendeiner Form von irgendwelchen Halbleitern abhängig sind. Ja. Also es ist alles in allem, das sind Sound so gut. So, das ist alles, was du sagst es richtig, das sind alles Themen, die einem durch den Kopf gehen, wenn man über die Wahl in Amerika nachdenkt, ne? Weil man kann jetzt sagen, Kamala Harris bedeutet für die internationale Vereinigung so ein bisschen so ein weiter wie bisher, eventuell Stabilität. Und Donald Trump bedeutet absolutes Chaos. Absolutes Chaos. Die Tatsache, dass der gesagt hat, die Ukraine wird nicht mehr unterstützt, bedeutet, ist für jeden Europäer eine rote Flagge. Und wenn man um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, wenn du in Deutschland Donald Trump feierst und denkst, dass das eine gute Idee ist, was der da macht, dann bedeutet das für dich zwei Dinge. Wenn der wiedergewählt wird, will der Handelszölle installieren, die für jeglichen Export aus anderen Nationen und Import in Amerika mindestens 10% on top sind. Ja. Für eine Exportnation wie Deutschland ist das ein wirtschaftlicher Schaden von Milliarden. Wir reden hier von Milliarden. Deutschland hat einen Exportüberschuss von Milliarden und die Strafzölle würden das Ganze extrem unangenehm machen. Aber nicht nur das, was man da einsparen würde, sondern eben was Deutschland dann halt auch als zweitgrößter Unterstützer der Ukraine mittragen müsste, wenn Amerika aus diesem Unterstützungsarrangement aussteigt. Weil ihr könnt vergessen, dass die restlichen westlichen Nationen nicht sagen, wir müssen weiter die Ukraine unterstützen. Das wird einfach nur deutlich teurer.
Ja.
Viel teurer.
Ja, ja, ja.
Und das ist alles in allem eine absolute Psychose. Ne? Als Europäer, als Mensch, der im Westen lebt und von den Privilegien, von denen wir gerade gesprochen haben, auch so der privilegierte Westen, irgendwie profitiert. Bruder, du kannst nicht pro Trump sein. Du bist maximal pro dumm. So, du bist richtig am Sack.
Also, so, man muss das ja mal ins Verhältnis setzen, ne? Also, da müssen mal klare Verhältnisse geschaffen werden. Also, wir sprechen bei diesen, du hast von Exportüberschuss gesprochen. Was heißt, was ist ein Exportüberschuss? Jedes Jahr, jede Industrienation hat so eine Außenhandelsbilanz, die jedes Jahr veröffentlicht wird, wo eben alle Exporte und Importe gegeneinander aufgewogen wird. Und dann wird geguckt, okay, gibt man Geld aus für Güter oder verdient man Geld mit Gütern? Und wenn ihr ein bisschen älter seid, dann erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo Deutschland der Exportweltmeister genannt worden ist?
Ist es immer noch, aber ein bisschen abgeschwächt, aber immer noch extrem kranke Exportnation.
Über 200 Milliarden Überschuss im Jahr.
Ja.
Also absolut crazy. Wenn da der Trump-Plan durchgesetzt wird, wow, das wäre ein harter Schlag für den Außenhandel. und über den Support in die Ukraine. Ich weiß nicht, ob euch allen klar ist, dass Amerika da eben mit einem gigantischen Abstand die Nummer eins ist.
Ja.
Also der Abstand ist nicht so, ja, Deutschland macht viel, Deutschland macht richtig viel. Deutschland ist ein Killefit. Deutschland schickt nahezu überhaupt kein Geld. Deutschland schickt viele Waffen, aber noch nicht mal ein Fünftel der Waffen, die Amerika schickt. Und noch nicht mal ein Zwanzigstel des Geldes. Das ist verrückt, wenn Donald Trump die Entscheidung trifft, dass die Ukraine nicht weiter unterstützt werden kann.
Also um das mal in Zahlen zu setzen, ja, die bisherige finanzielle Unterstützung für die Ukraine aus den USA sind 100 Milliarden, nur aus den USA sind 100 Milliarden laut Statista und aus der EU gesamt kommen 79 Milliarden. Ne? Also die Europäische Union, der gesamte Verbund müsste mehr als doppelt so viel geben, um das aufzuwiegen. Das ist, also, und wir reden jetzt hier von einem bisherigen Stand, ne? Also das, was bisher da reingeflossen ist. Das sind ja unterschiedliche Pakete, ne? Da wird ja immer wieder abgestimmt im Parlament. Mhm. Und das ist insane. Das sind insane Zahlen. Es ist verrückt.
Das ist deswegen verrückt.
Deswegen, hey, ne?
Deswegen ist Kamala Harris so eben auch, also es gibt immer noch einen großen Teil in mir, der okay, der ist immer kleiner werdend, aber ich habe immer noch einen Teil in mir, der sich Kamala Harris wünscht, weil erstens, ja, ja, für die Regionalpolitik in Amerika wäre es gerade für Marginalisierte unfassbar wichtig. Gerade, ey, wenn wir über Frauen sprechen oder über queere Menschen, dann wäre Donald Trump eine Katastrophe für die in Deutschland, für die in Amerika lebenden Betroffenen. Eine komplette Katastrophe. Und wenn wir über Stabilität im Westen sprechen, und so schwer mir das fällt, weil Kamala Harris' Position zu dem Nahostkonflikt ist jetzt auch gänzlich konträr zu allem, wo ich dran glaube. Aber es würde in Europa wäre eine Trump-Wahl potenziell katastrophal. Potenziell.
Ja. Ist auch nicht potenziell katastrophal. Die Wirtschaft bereitet sich ja bereits darauf vor.
Ja.
Ne? Man hat jetzt im Oktober beziehungsweise im September oder im Q3, könnte man sagen, extrem festgestellt, da gibt es ja auch Berichte zu, dass Unternehmen auf Vorrat kaufen. Also dass so Vorräte angelegt werden. Dass der Außenhandel ein bisschen stärker wird als erwartet, weil Unternehmen sich darauf vorbereiten, dass Donald Trump gewählt wird. Und jetzt, das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn man sich auf den, weißt du, das kann kein gutes Zeichen sein, weil es so ein bisschen den Vibe hat, so von wegen, hey, übrigens, jetzt stell mal den Sicherheitsgurt an, jetzt wirklich, Hände mal an deinen Körper und bereite dich darauf vor, dass es einen Einschlag gibt. Das ist das, was da passiert. Es wird sich auf einen Einschlag vorbereitet. Es ist gut, wenn er nicht kommt, aber es wird sich darauf vorbereitet.
Ja.
Und das ist für Nationen, Exportnationen, das ist auch für Amerikaner eine Psychose. Die einfachsten, also ich bin jetzt wirklich kein Wirtschaftsexperte, will mich gar nicht für hinstellen. Es gibt sehr viele Leute, die ökonomisch viel, viel mehr Kompetenzen haben. Ob nun Maurice Höfgen, ob Marcel Fratscher, ob all diese Leute, ne, die irgendwie versuchen, ökonomisch eine Perspektive zu geben und zu sagen, hey, so und so sieht's aus. Ich bin kein Wirtschaftsexperte, will ich damit sagen. Aber es ist schon verdächtig. Es ist schon sehr, sehr verdächtig, wenn das passiert und vor allen Dingen für Amerikaner auch. Wenn auf alles Importzölle passieren, was passiert mit dem Preis? Ja, er geht hoch. Der Preis geht hoch. Die Warenknappheit nimmt zu, das wahrscheinlich eh dazu führen wird, dass der Preis hochgeht. Und wenn Zölle auf Produkte draufgehen, dann geht der Preis nochmal hoch. Das ist also, wir reden hier nicht, ich meine, das ist ja eine ganz einfache Rechnung. Eine ganz, ganz einfache Rechnung. Wenn du etwas mit Strafzöllen oder Importzöllen belegst, dann wird das on top zu dem Produkt gerechnet mit der Gefahr, dass derjenige, der es importiert oder dass derjenige, der es ins Land bringt, sagt, dann bringe ich es vielleicht nicht ins Land.
Ja.
Und das wird auch den Preis steigern. Also in einer so abhängigen globalen Welt, wir sind ja sehr global vernetzt, die Globalisierung ist durch. So, wir sind, Leute produzieren in aller Welt Einzelteile für ihre Produkte, die sie eventuell in wo auch immer zusammenbauen. Ich weiß das ja selber aus meiner Perspektive mit dem Tastaturengeschäft, was wir haben. So.
Ja.
Das wird nicht in Deutschland geschmiedet. Das ist nicht bezahlbar. Und die Leute, die es möchten und dann die Preise sehen, sagen, ich kann mir das nicht leisten. Ne? Das macht alles keinen Sinn.
Kauft euch Envy-Tastaturen übrigens. Ne?
Ja, sind eh ausverkauft, Leute.
Ist scheißegal, deswegen, man kann sich da auf Wartelisten eintragen lassen.
Ja, genau. Diese Sachen sind gängige Praxis auf dem Planeten und auch in Amerika. Und ich bin
wir verschließen uns verwirrt. Ja selektiv selbst. Ne? Also man darf ja sagen, die Geschichte, die Donald Trump im großen Stil machen möchte, das machen wir ja selektiv. Also ja. Ein gutes Beispiel sind Elektrofahrzeuge oder Komponenten, die das Klima maßgeblich in unserem Überkonsum beeinflussen könnten, die aus China kommen insgesamt. Also die Elektroautos, die aus China kommen, die sind so unfassbar günstig produziert.
Ja,
die sind auf so einem hohen technologischen Stand, dass die deutsche Automobilindustrie da nicht mithalten kann. Wir können niemals so günstig produzieren, wie China das kann. Und das liegt nicht nur an den Arbeitsbedingungen, die dort herrschen, sondern das liegt allen voran an eben der Technologie, die da verbaut worden ist und den Produktionsflächen, die haben, exklusiv für Elektrofahrzeuge. Der Verkaufspreis von einem neuen Elektrofahrzeug wäre ohne Zölle 10.000 Euro in Deutschland. Also für 10.000 Euro kannst du dir ein neues E-Auto vor die Tür stellen.
Ich glaube, das ist dann aber das günstigste der günstigen Modelle.
Ja, aber das ist ein sehr gutes, das ist so auf dem, wie habe ich das gesehen? Das ist so, als wenn du dir einen Nissan Micra holst für 35.000.
Mm-hmm.
Also ist so vergleichbar.
Ist
es
ein BYD oder
was? Ja.
Okay.
Also es ist wahrscheinlich sehr viel besser gesichert als ein Tesla. Und das will natürlich die deutsche Industriebranche nicht, weil die wissen, ey, wenn das so nach Deutschland kommen würde, ja, dann wird halt niemand bei Verstand mehr einen BMW kaufen oder einen VW oder so. So, du zahlst
ja
nicht.
Das passiert ja jetzt schon. Das passiert ja schon.
Ja, das ist ja jetzt schon im vollen Gang.
Wir sehen ja jetzt schon, und das habt ihr sicherlich auch mitbekommen, die VW-Werksschließung. Also die Tatsache, dass VW als Konzern immer noch Milliardengewinne macht. VW hat ja hat 10 Marken unter sich, also Porsche, Skoda und so, das ist alles VW. Der Konzern macht immer noch Milliardengewinne im letzten Jahr, glaube ich, um die 20 oder 25, es ist crazy. 23 war, glaube ich, die letzte Zahl, die ich gesehen habe, aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber der VW-Konzern selber, also der VW, der macht wohl Verluste. Und das führt dazu, also der Autobauer selber jetzt. Ne?
Die machen keine Verluste. Die haben ein weniger großes Wachstum als letztes Jahr.
Nee, jetzt müssen wir unterscheiden. So, der Konzern selber,
Volkswagen
Group, gibt ja die Gruppe. Der gibt Prognosen raus.
Ja.
Und die Autobauer selber, also der isolierte Autobauer, das ist das, die prognostizieren, dass sie die Investitionen, die sie machen, mit den Gewinnen, die sie potenziell machen, nicht mehr stabilisieren können oder dass sie das nicht tätigen können. Und darum haben wir aktuell diese Debatte darum, dass Werksschließungen und Entlassungen gibt. Das heißt, bis zu 3 Werke sollen geschlossen werden und 8.000 Menschen entlassen, also es ist sehr, sehr viel. Tausende Menschen sollen entlassen werden. Und das auf Basis, und das ist alles das, was jetzt passiert, auf Basis des unglaublich schlechten Absatzes von E-Mobilen. Und da kann man jetzt auch sagen, selber schuld. Über Jahre haben diese Automobilhersteller, also ob nun BMW, Mercedes, VW mit ihren Verbrennungsmotoren, sich an die privilegierte Position gesetzt, zu sagen, ey, Wir, uns kann niemand was. Und dann kam Tesla, Elon Musk, der zum damaligen Zeitpunkt noch mit Iron Man verglichen wurde. Ja, also so Genie. So. Das hat sich natürlich geändert, die Wahrnehmung, weil die Wahrheit rausgekommen ist. Aber damals war das noch anders. Und Elon Musk hat mit Tesla der Automobilindustrie ganz schnell mal den Mittelfinger gezeigt, weil der gezeigt hat, ey, Elektromobilität ist ein Thing. Und wir können innovativ sein und euch den Markt streitig machen. Und das hat China gesehen und hat sich gedacht, das können wir auch. Wir können es günstiger. Und sie können es günstiger. Niemand kann damit mithalten, weil die einfach unter menschenunwürdigen Dinge zusammenbauen lassen.
Ja.
Die sie dann halt einfach in den Markt spülen. Die Batterietechnologie ja schon seit Jahren. In Europa werden wie dumm Einweg-E-Zigaretten verkauft, weil China nicht weiß, wohin mit den ganzen Batterien. So, das ist eine absolute Psychose. Und bei Autos halt eben auch. Und die bringen einfach Modelle auf den Markt, die, wie du es gerade gesagt hast, die sich preislich in einem, wenn du dann einen Luxuswagen willst, und ich rede von S-Klasse,
ja,
wir reden hier von absoluter Spitze, dann bezahlst du da 50.000 Euro.
Wenn's hochkommt,
und das ist viel Geld, aber das ist der Maximalpreis. Weißt du, und wenn du dann eine ganz normale Karre willst, dann bezahlst du 10, 15.
Also für so die Vergleichsmodelle sind eine C-Klasse, ne, oder E-Klasse, also schon wirklich so obere Mittelklasse, würde man sagen, liegst du so bei 25.000, 30.000.
Es ist insane.
So, und 25.000, 30.000, das ist halt so, in Deutschland kriegst du da nicht mal einen Golf für.
Da fängst du an, dein Polo zu konfigurieren.
Ja.
Aber das ist der kein kostet, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt 19.000 Euro. VW Polo, das kleinste Modell. 19.000 Euro.
Ohne nichts, da ist noch nicht mal ein Aschenbecher drin dann.
Da ist der Sicherheitsgurt optional.
Optional, ja.
Digga.
Ohne
das
Reifen.
Das ist insane.
Wir können ihnen Reifen mitliefern, aber die sind dann nicht, die haben keine Luft drin. Da ist der Druck dran, müssen sie dann selber aufpusten.
Und die EU hat ja jetzt Strafzölle drauf, ne? Die haben ja jetzt gesagt, wir machen Strafzölle. Da ist übrigens auch Tesla von betroffen. Jeder Autohersteller, der in China Teile produziert, hat unterschiedliche
VW.
Höhen. Oh, das weiß ich nicht.
VW hat die nicht. Ist ein deutscher Konzern. Deutsche Konzerne dürfen in China produzieren.
Unterschiedliche Höhe an Strafzöllen, die darauf sind. Ich kann das jetzt mit VW, I don't fucking know, ne? Deswegen ist das alles so ein bisschen aufgerieben. Und das ist natürlich auch extrem dumm, weil du kannst nicht denken, dass das mit dem Strafzöllen eine gute Idee ist, wenn der Hauptabsatzmarkt der Automobilbranche in deinem Land scheiß China ist. Ja. What the fuck are you talking? What the fuck are you doing? Das ist ja der Grund, warum Deutschland auch dagegen gestimmt hat, weil die gemerkt haben, ach du Scheiße, Digga, unsere Automobilhersteller verkaufen alles in China. Wir können nicht dafür stimmen, aber die Europäische Union hat im Verbund dafür gestimmt und jetzt ist Deutschland gefickt, was das angeht. Weil es dauert nicht mehr lange und eine Sache fehlt ja noch. Das ist auch der Grund, warum viele Leute von dem Kauf oder des Erwerbs in meiner Wahrnehmung, rein anekdotisch, ja, bitte widerlegt mich, ist alles gut, ist jetzt eine Position, wir reden jetzt hier mal ein bisschen so, wie Joe Rogan redet.
Ist wirklich so.
Meine Position dazu, in meiner Wahrnehmung ist es so, der einzige Grund, warum der Herbert nicht einen BYD oder einen NIO oder wie die ganzen Fahrzeuge heißen, ne, diese ganzen chinesischen Modelle fährt, ist, weil es noch keine Werkstattinfrastruktur und keine Autohausinfrastruktur gibt. Wenn das dann irgendwann der Fall ist, weil die natürlich sowas auch aufbauen, Bruder, dann Gnade der deutschen Autoindustrie Gott.
Wenn du das Wort Franchise beibringst, dann ist ganz vorbei.
Oh mein Gott. Dann mach dich auf was gefasst. Also mach, das ist wirklich, ich muss jetzt hier nicht den China-Propagandisten raushauen, weil ich den im Podcast sitzen habe.
Genau, aber ich mach das schon.
Es ist wirklich unfassbar, auf welchem technologischen Level und mit welchen preislichen Möglichkeiten sich China im Automobilsektor bewegt. Oder sich Hersteller chinesische Hersteller im Automobilsektor bewegen. Wenn ihr euch mal wenn ihr euch mal Videos dazu anguckt, zu Car-Reviews oder Leuten, die so ein bisschen Modelle, chinesische Modelle im Auge haben, dann denkt ihr euch regelmäßig, das kann nicht sein, das muss gelogen sein.
Ich habe mir dieses...
Da kann nicht ein Auto rauskommen,
ich bin Winnie das Poo so viel Fan. Kostet. Ich bin China-Propagandist. Ich wäre der Erste, nee. Der sofort nach Beijing zieht, wenn da nicht nur 0,1% Veganer leben würden und es einfach unmöglich ist, Nudeln ohne Schweinearsch zu bekommen. Aber diese ist natürlich Spaß. Aber dieses 10.000 Euro E-Auto, da gibt's Review-Videos von und du kommst ja, also ich habe mich gefühlt, als wenn ich bei Back in the Future wäre und mir irgendwie so ein Zukunftsauto angucken würde. Und dieses 10.000 Euro kam, wenn ich so aus meinem deutschen Preisempfinden, würde ich sagen, ja, so 40.000 neu, locker. Also locker. Und die produzieren das halt einfach locker weg. Ne? Liegt natürlich an den Arbeitsbedingungen, die da in China katastrophal sind, an den Autobauhäusern. Katastrophaler noch als in Deutschland. Und da ist es schon katastrophal. Aber es ist verrückt. Und es ist vor allem verrückt, wenn du siehst, wie die deutsche Automobilindustrie darauf reagiert. Denn die reagieren nicht, dass sie versuchen, da technologisch dann irgendwie standzuhalten, sondern die machen eben das, was VW dieses Jahr macht. Ne? Die lassen sich Rekordrenditen auszahlen. Ne? Die lassen sich Milliarden an Rendite auszahlen und schließen Werke.
Hm.
Ja. That's it. Die machen sich jetzt noch den Rest ihres Lebens die Taschen so voll, dass nichts mehr, dass niemals wieder ein Finger, das muss sowieso nicht gemacht werden, aber die wollen wirklich auf Nummer sicher gehen, dass niemals wieder ein Finger krumm gemacht werden muss für irgendwas. Ja, die wollen, die VW-Chefs, die wollen, wenn das Ding dann zu ist in 10 Jahren, wollen die sagen, okay, ich kaufe mir jetzt einfach Puerto Rico. So, das ist das Level, auf dem wir uns bewegen und die Arbeiter, die werden alle vor die Tür getreten. Das ist verrückt. Und das Schlimme ist an Deutschen, also an Deutschen, ne, die sehen das, die protestieren dagegen und wählen dann die AfD. Während CDU, AfD, mittlerweile bedauerlicherweise auch die SPD, da kein großes Interesse haben, irgendwas gegen zu tun. Bei dem entgegenwirken tust du nämlich nicht, indem du Strafzölle ranpackst oder indem du eben weiter subventionierst, denn Subventionen landen dann auch in der Rendite, sondern durch Arbeiterrechte. Das so machst du was. Das ist für mich diese Werksschließung und die Entlassung von 2.000-3.000 Arbeitern, das sollte illegal sein. Ist illegal. In meinen Augen ist das illegal.
Ja, wird, ich bin da jetzt schon wieder ein bisschen weiter. Ich halte das für eine unausweichliche, also wir sind so an einem Punkt, an so einer unausweichlichen Realität, dass wir schaffen es nicht, das zu ändern, weil die Leute das System nicht mehr in Frage stellen.
Ja.
Wir stellen keine Systemfragen mehr. Wir stellen die Symptome des Systems in Frage, aber wir stellen nicht mehr die Systemfrage.
Ja.
Wir fragen uns, ein Großteil der Bevölkerung fragt sich, wie es sein kann, dass Menschen, geflüchtete Menschen, zum Teil kriminell werden oder warum es sein kann, dass die irgendeinen Blödsinn machen irgendwo. Ja, zum Beispiel. Irgendwas ist, unterstützt von rassistischen Ressentiments und von irgendwelchen Vorurteilen, versteht die Bevölkerung nicht mehr, dass Abschiebung, was ja gebrüllt wird, für die Probleme, die es in der Integration und für eine Migration gibt, keine Lösung sind. Sondern es ist nur das Beiseiteschieben des Produktes, das aus dem Migrationssystem heraus entsteht. Und die Lösung des Problems ist, das Migrationssystem umzubauen und zu sagen, wir müssen das verändern, damit das Produkt besser ist. Ganz einfach. Also in der Theorie, in der Praxis ist es natürlich nicht einfach, weil du musst die Gesetze und die Rechte diesbezüglich umbauen und das Asylrecht davon ausklammern und den Rest der Integrationsmaßnahmen halt ein bisschen einfacher gestalten und ein bisschen übersichtlich.
Ja, ich habe gestern bei dir gesehen, wie es ist, wenn Geflüchtete, die nach Dublin Abkommen illegal sind, die Bürgergeldzahlung gestrichen bekommen und du hast halt zu Recht gesagt, also du hast absolut richtig analysiert, was da nicht steht, was crazy ist, dass das da nicht steht. Dass eben nur weil ein Land sagt, ja, ist in Ordnung, und damit Deutschland die Legitimation gibt, die Sozialleistungen zu streichen, heißt nicht, dass dieser Mensch dann auch in diesem Land landet.
Korrekt.
Das ist,
das ist ja das Verheerende an dem aktuellen Asylpaket. Die Dublin, also die Dublin kann man gleich nochmal erklären, aber die Regelung sagt, sobald ein Mensch, der nach den Dublin-Regeln in einem anderen EU-Land, in dem er zuerst aufgetreten ist, seinen Asylantrag abarbeiten muss oder abwarten muss, dass sobald das Herkunftsland sagt und damit also zwei Dinge müssen passieren. Das Herkunftsland, also das EU-Land muss sagen, jetzt beispielsweise Italien, muss sagen oder Bulgarien oder was auch immer, ja, wir würden den aufnehmen. Und die Ausländerbehörde muss die Rechtmäßigkeit einer möglichen Abschiebung für realistisch halten. Sobald diese zwei Sachen existieren, und da wird noch keiner abgeschoben, der ist immer noch da, und es gibt keinen Flieger, der gesucht wird, es ist nichts passiert, das ist erstmal nur, ist das möglich? Sobald das passiert, kann und wird den Menschen 100% der Sozialleistung gestrichen. 100%. Und
das kriegen das gegen das Grundgesetz in meinem bescheidenen.
Es ist aber durchgegangen durch den Bundesrat. Ja. Keine Ahnung. Da wird natürlich auch der Pro-Asyl wird sicherlich dagegen klagen und alles Mögliche. Das ist, ich kann nicht sagen, was das für eine Psychose ist, weil man sich das nicht vorstellen kann. Aber man kann es sich vielleicht vorstellen, wenn man versteht, wie schlecht im Produkt Abschiebungen selbst laufen. Wenn 100% der Abschiebungen im Monat jetzt mal eine gewisse, stellt eine x-beliebige Zahl, ja, sagen wir mal 100%, es gibt 100% der Abschiebung. Zwei Drittel funktionieren nicht.
Kommen nicht zustande, ja. Es sind sogar sehr viel mehr als zwei Drittel.
Also konservative Berechnungen sind zwei Drittel, ich halte mich auch erstmal an zwei Drittel fest. Ein Drittel davon funktioniert, zwei Drittel davon funktionieren nicht.
Ich habe eine Veröffentlichung gelesen vor zwei Tagen oder so, dass wohl 55.000 Menschen hätten abgeschoben werden können aus Deutschland.
Es sind 16.000 nur passiert, glaube ich.
Und von diesen 55.000 sind irgendwie 16.000 passiert.
Ja.
Von diesen 16.000 waren es, glaube ich, 7, die nach Dublin-Abkommen abgeschoben werden sollten. Oder 5.000. Und von denen haben aber nur 1.000 noch was sind dann passiert, wohingegen wir laut Dublin-Abkommen aber dann 4.000 aufgenommen haben. Also das ist sogar eine Nullnummer für uns darauf zu berufen, selbst wenn wir asylkritisch wären. Aber das ist, wie du gesagt hast, Mann, die Leute stellen keine Systemfragen mehr, weil Reformismus in unser parlamentarisches Gehirn geprügelt worden ist. Ich habe, als ich das besprochen habe, und ich würde von mir behaupten, dass ich eigentlich ein relativ linkes Publikum habe. Und die Leute stellen selbst in diesem Spektrum sich allen Ernstes die Frage, ob es vernünftige Fluchtrouten nach Deutschland gibt. Und wenn du sagst, dieses Dublin-Abkommen, also dass man eben im Land, wo man zuerst landet, als Flüchtling den Erstantrag stellen muss, und wenn man das nicht macht, also wenn jetzt ein Erstantrag in Deutschland gestellt wird, dann ist der eigentlich immer illegal, in Anführungsstrichen. So, ja, weißt du, das sind so diese illegalen Migranten, von denen Friedrich Merz immer spricht, ne?
Es sind alle Migranten, die damit gemeint sind.
Eigentlich sind es alle. Und anstatt das irgendwie mal so zu begreifen und zu sagen, okay, dann kann damit irgendwas nicht stimmen, kommen dann irgendwelche Keks um die Ecke und sagen, naja, rein theoretisch könntest du übers Mittelmeer dann den Ärmelkanal runter und in einem deutschen Hafen, seid ihr eigentlich bescheuert oder was? Was willst du damit sagen? Dass du auf den Flüchtlingsbooten vor Griechenland den Leuten zuschreist, springt raus und schwimmt den Ärmelkanal runter. So, ihr seid doch bescheuert. Ja. So, das ist dieses reformistische Scheißhirn von den ganzen Leuten, die alle irgendwie begriffen haben, dass es so nicht weitergehen kann, dass es Kacke läuft, und sich aber trotzdem nicht dazu bringen, sich mal die Frage zu stellen, ob nicht grundsätzlich etwas geändert werden muss, um den Herausforderungen gerecht zu werden, die auf uns zutrümpeln.
Das ist ein Fiebertraum.
Ja.
Das ist wirklich ein Fiebertraum, bei dem ich auch nicht.
Rein aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es nun mal so, dass wir als Industrienation auf Zuwanderung angewiesen sind. Das liegt nicht nur am demografischen Wandel, das liegt auch am Kapitalismus selbst. Endloses Wachstum bedeutet eben auch endloser Bedarf an Human Resource.
Ja. Ja.
Und Human Resource muss man irgendwie bekommen. Das heißt, selbst wenn ihr irgendwelche neoliberalen Christian Lindner-Fetischisten wäret, dann müsstet ihr für Integration und für Migration sein, was die auch sind. Das sind die ja. Ne, die FDP schickt fucking Wegen durch Indien, wo Werbung für Deutschland draufsteht. So, die wissen, wir brauchen Einwanderung. Aber wir wollen eben nur die Qualifizierten haben. Und die Qualifizierten kommen nicht mehr, weil Deutschland und Österreich rassistische Drecksländer sind. Und weil die qualifizierten Ausländer das mitbekommen. Die haben auch alle Internet mittlerweile. Und deswegen müssen wir als Antwort darauf eine Integrationsbehörde schaffen, die eben flüchtenden Menschen den Zutritt und Beitritt in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Und wenn wir das machen würden, hätten wir auch all diese kulturellen Probleme nicht mehr. Weil du verbringst eben als moderner Mensch in Deutschland irgendwie 80% deines bewussten Tages an der Arbeitsstelle. So, das ist dein Dreh- und Angelpunkt im Leben. Das ist traurig, dass das so ist, aber das ist der Ist-Zustand. Aber es ist so,
ja.
Und mit diesem Ist-Zustand musst du, selbst wenn du reformistisch denkst, musst du erstmal arbeiten. Ja? Und dann musst du dir darüber im Klaren sein, dass all die Integrationskomponenten, wo wir derzeit sagen, da spielen die Ausländer nicht mit, dass das nicht an den Ausländern liegt, sondern dass das daran liegt, dass die mit Bildungstiteln rumrennen, dass die keine Arbeitserlaubnis haben, dass wir eine strukturelle Diskriminierung haben im Arbeits- und Wohnmarkt. Und dass, wenn wir das lösen würden, die Leute auch die Sprache lernen würden. Stellt euch das mal vor, wenn die integriert sind, wenn die partizipieren dürfen, wenn die arbeiten dürfen, wenn die Geld haben, um Freizeitaktivitäten nachzugehen, dann hätten die auch ein kulturelles Interesse an der deutschen Sprache, weil sie partizipieren dürfen. Das muss mal begriffen werden. Und die Leute begreifen das, wehren sich aber dagegen, weil wir in der Wirtschaftskrise sind und in der Wirtschaftskrise immer eins passiert: Es wird sich dem Faschismus zugewendet. Warum? Weil der Faschismus eben die Besitzverhältnisse nicht in Frage stellt.
Ja, und Versprechungen macht. Ne?
Na, Feindbilder baut, ne? Und die Feindbilder werden dann, das ist ja sowieso, wenn die Leute immer um die Ecke kommen und sagen, ja, aber Faschismus, was meinst du eigentlich damit? Meinst du Mussolini? Welche Definition gehst du nach? Ist scheißegal, man, Faschismus ist ein Wort. So, und natürlich sprechen wir nicht mehr vom Faschismus, den Mussolini nach Italien gebracht hat. Und wir sprechen auch nicht von Hitler. So, Faschismus ist ja genau wie jede andere politische Direktion sehr anpassungsfähig. Sogar anpassungsfähiger als wahrscheinlich jede andere. So, die Kerneigenschaften für mich ist eben ein totalitäres Denken, autoritäre Führerpersonen. Du hast einen sehr großen Fokus auf nationales Denken. Und du arbeitest demagogisch mit faschistischen Feindbildern. Das sind so die Benchmarks, die erfüllt werden müssen, damit ich jemanden Faschist nenne. Und das findest du eben sehr häufig derzeit im regressiven rechten Feld Deutschlands. Die stellen sich hin, die sagen, ah, die Ampel, ne, funktioniert nicht, Wirtschaftskrise, sind sie dran schuld, was Quatsch ist, ne? Und ich bin der Letzte, der die Grünen verteidigt. Aber sich hinzustellen und zu sagen, fucking Olaf Scholz und Robert Habeck sind schuld an dieser Wirtschaftskrise. Was habt ihr eigentlich geraucht, ihr Trottel? Das ist kompletter Quatsch, ey. Wenn wir eine CDU-Regierung gehabt hätten, dann wären wir noch viel größer in der Scheiße, als wir mit den Grünen sind. So, die haben das nämlich relativ im Energiesektor zumindest relativ vernünftig abfedern können, ne? Die Methoden kann man da auch in Frage stellen, aber die Abfederungen waren schon relativ vernünftig. Das Problem ist, dass das die Leute nicht interessiert, weil wir postfaktisch sind. Die wollen einfache Lösungen für komplexe Lebensrealitäten. Und die bekommen sie eben derzeit mit die scheiß Ausländer. Bitter.
Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir uns hier im Kreis drehen mit dieser Rhetorik. Wir werden jetzt aber uns, also ich glaube, was das jetzt angeht, wenn VW wirklich Werke schließen sollte in Deutschland, um da mal auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen, weil wir da sind wir irgendwie von ausgegangen, ne? Dann sind wir weggedriftet. Sollte VW wirklich Werke schließen in Deutschland und sollte das noch angekündigt werden und sich tatsächlich manifestieren, wird es ein Rettungspaket geben. Ich verwette meinen Arsch drauf. Ich verwette meinen beschissenen Arsch drauf, dass es ein Rettungspaket geben wird.
Was Millionen? Also da sprechen wir über Milliarden. 20 Milliarden oder so.
Milliarden. Also vielleicht nur Millionen, aber eher Milliarden.
Ja.
Und damit sage ich, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal ein Rettungspaket gekriegt? Frage ich euch. Ich weiß.
Arbeiter aller Länder, wann habt ihr das letzte Mal ein Rettungspaket bekommen?
Habt ihr das letzte Mal ein Rettungspaket gekriegt? Das ist auch der Folgentitel. Wann habt ihr das letzte Mal ein Rettungspaket gekriegt? Oder Rettungspaket? Nein, danke. Oder ja, bitte, gib's mir.
Wann habt ihr zuletzt ein Rettungspaket bekommen? Ist ein guter Podcast-Titel, Alter, wirklich.
Gut, ich habe nichts mehr, Karl. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Und möchte euch da draußen auch danken für eure Zeit. Wir werden nächste Woche am Dienstag auf, am Mittwoch. Da wird die Präsidentschaftswahl schon stattgefunden haben, aber wir werden es am Dienstag aufnehmen, deswegen wissen wir die Ergebnisse nicht ganz so genau. Also,
die wird es auch noch nicht geben, wenn wir um 0 releasen.
Nee, leider nicht. Aber ich weiß, dass ich nächste Woche einen Präsidentschafts-Amerika-Wahl-Stream mache. Also da gucke ich mir das Ganze so ein bisschen an und versuche bis spät in die Nacht einen kühlen Kopf zu bewahren und nicht den Verstand zu verlieren. Wenn ihr auch nicht den Verstand verlieren wollt, dann kommt da gerne vorbei. 5. November, da bin ich da.
Ja, mach das. Ich werde einen Teufel tun, Alter. Die können sich alle mal, also wirklich, die US. Wirklich.
Ja.
Da habe ich nicht einen Hals für US-Berichterstattung.
Ja, doch, das wird ein Fiebertraum. Ich habe es letztes Mal schon gemacht und ich werde es wieder machen.
Ja.
Gut, alles klar. Danke, Karl, für deine Zeit.
Ich danke dir, ich wünsche euch was.
Und wir hauen rein. Tschüssikowski.